Die Veranstaltung wird also im Wesentlichen auf Deutsch laufen. Jeder kann aber in seiner Muttersprache, wenn es Italienisch oder Englisch ist, Fragen stellen. Die werden dann übersetzt. Also insofern sind wir fast bi- oder trilingual. Aber im Wesentlichen wird es auf Deutsch ablaufen. Gäste sind Herr Walter Meister. Er ist Präsident des Hotel- und Gastwirteverbandes in Südtirol. Und Dr. Christian Pfeiffer, Christian Schneider ist Sozialpsychologe, könnte man sagen. Er ist Publizist. Er hat sich intensiv mit den Fragen des Wellseins, des Gutseins, des Lebens, des Sinns im Leben auseinandergesetzt und wird vielleicht die kritische Seite beleuchten. Bevor wir aber anfangen, über Wellness zu sprechen, wollte ich ein paar von Ihnen fragen, was verstehen Sie eigentlich, was verbinden Sie mit Wellness?
Oh, mit Wellness selber habe ich nicht Problem, aber ich bin neugierig, was heute hier rauskommt.
Und eine Vorstellung, was Wellness ist, was ist das erste Bild, was Sie haben im Kopf?
Das müssten wir mal ganz genau definieren, was Wellness heißt.
Also wenn ich an Wellness denke, dann denke ich an Massage. Woran denken Sie?
An Gesundheit.
Sehr gut.
Ja, ja, Massage und so in die Richtung eigentlich.
Also Wohlfühlen, nicht? Wie geht's Ihnen?
Faulenzen.
Und wie geht's Ihnen?
Ja, Wohlbefinden.
Wohlbefinden. Ich habe mir mal die Mühe gemacht, in einem Katalog nachzuschauen, was man alles unter Wellness versteht. Darunter geht's los mit A wie Akupressur, Akupunktur, Algenpackung, Aromatherapie, Ayurveda, Bachblütentherapie, Bergkieferhochmoor, Bewegungstherapie, Biolifting und so weiter. Wir können das ganze Alphabet durchmachen. Nun will ich Herrn Meister fragen, was verstehen Sie unter Wellness? Was ist Wellness? Was ist das für eine Bewegung?
Die Antwort darauf in zwei Worten zu geben, ist ein bisschen schwierig. Das Thema ist ein bisschen komplexer. Ich glaube, das Wellnessangebot weltweit ist nicht eine Massage und ist auch nicht nur Wohlfühlen, sondern ist ein gesamtes Paket, das jeder Anbieter für sich selbst schnürt. Und jeder hat eine andere Ausrichtung auch. Das heißt, es heißt nicht überall Wellness und Wellness ist dann überall gleich. Ganz im Gegenteil. Es gibt da verschiedene Richtungen und ich finde, das ist auch gut so. Es hat sicherlich mit Gesundheit was zu tun, sicherlich mit Wohlfühlen auch was zu tun, aber Gesundheit eher im präventiven Fall, also nicht so im ärztlichen Bereich. Also da sollte es von mir aus gesehen eher etwas weniger sein.
Ist es wirklich so, dass es einen medizinischen Aspekt hat oder wird es von den Menschen, wie wir eben auch gesehen haben, nicht tatsächlich als eine passive, angenehme Situation erlebt?
Beides. Es gibt diese passive Haltung des Gastes, aber auch die aktive, weil es gibt ja auch Bewegungstherapien. Das Wort Therapien dürfen wir in Italien wieder nicht in den Mund nehmen. Das ist ja wieder medizinisch, weil Therapie heißt Medizin. Und das Wort Gesundheit dürfen wir in diesem Bereich auch nie in den Mund nehmen. Aber trotzdem, es hat was mit Gesundheit zu tun. Und wie gesagt, ich glaube einfach, es ist auch ein bisschen präventiv. Und wenn Sie in der Seele gesund sind, dann wird es Ihnen auch im Körper gut gehen. Das hängt auch ein bisschen zusammen. Deswegen diese Verbindung zwischen Gesundheit, Bewegung, passive Behandlungen, wo der Kunde sich praktisch nicht sonderlich anstrengen muss, wie beim Nordic Walking oder beim Laufen oder beim Fahrradfahren, das sicherlich auch gesund ist. Das ist halt momentan eine neue Welle und ich finde, das tut den Menschen gut. Und wenn es einem gut tut, dann geht es einem auch gut.
Unterstehen bei Ihnen im Verband auch die Wellness-Anbieter? Haben Sie eine Kontrolle darüber?
Nein, wir haben eine Hotelgruppe, die heißt Belvita. Die umfasst circa, ich weiß nicht genau, 25 Betriebe. Die haben die Kriterien selbst aufgestellt. Die Betriebe müssen nicht bei uns im Verband Mitglied sein. Also ist nicht Vorschrift, überhaupt nicht. Sie sind es aber alle. Außer einer, glaube ich, spielt auch keine Rolle. Und die Kriterien erarbeiten die sich selbst. Also wir mischen nicht mit. Wer mitmischt, ist die SMG, also Südtirol Marketing Gesellschaft, die Kriterien, wenn sie mitvermarktet werden wollen, absegnen muss. Das heißt, es muss eine gewisse Seriosität da sein, ein gewisses Angebot da sein und gewisse Kriterien müssen eingehalten werden, sonst dürfen sie nicht mitmachen.
Würden Sie sich mehr Kontrolle wünschen?
Wissen Sie, wenn Sie über Kontrollen sprechen, Kontrollen haben wir so schon so viele. Das noch eine Kontrolle einführen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber ich glaube, in Italien haben wir Kontrollen schon mehr als genug. Deswegen, wenn Sie bei uns über Kontrollen sprechen, da sage ich auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite sage ich sofort wieder nein. Denn Kontrollen, glaube ich, habe ich meine Probleme.
Wie wollen Sie den Verbraucher schützen vor schwarzen Schafen?
Schwarze Schafe wird es immer geben, deswegen gibt es diese Kreuzung schwarze Schafe. Da werden wir leider nicht davon wegkommen, das gibt es in jeder Branche auch und nicht nur im Wellnessbereich.
Aber das ist eine Allerweltsentschuldigung, die Sie jetzt anbringen.
Nein, überhaupt nicht. Ich fühle mich auch nicht als Verteidiger von den schwarzen Schafen, ganz im Gegenteil. Aber wie gesagt, es wird sie immer geben und es gibt sie auch immer. Wenn es weniger geben würde, wäre uns auch lieber. Denn ich glaube, ein schwarzes Schaf macht nicht sein eigenes Interesse. Denn auf Langzeit gedacht ist es ein kurzes Geschäft. Auf Langzeit, wenn jemand seine Kriterien nicht erfüllt, wird er halt bald einmal vom Markt heraus sein. Und da straft er sich nur selbst. Deswegen, die schwarzen Schafe, glaube ich, haben kein langes Leben.
Er straft auch die gesamte Branche. Ich habe in einem Prospekt gelesen, allein das Maharimbi-Bad mit einfühlsamer Kopf- und Stirnmassage, liegend in Milch und Ölen, mit frischen Kräuterzubereitungen, wirkt Wunder. Also wenn etwas Wunder wirkt.
Das ist gefährlich.
Also dann kann ja, ich meine, dann ist ja wirklich viel versprochen. Also wie wollen Sie sich schützen, wie wollen Sie den Verbraucher schützen gegen zu viele Versprechungen, die mit Wellness verbunden sind?
Ja, man kann natürlich Kriterien aufstellen und vom Gesetzgeber auch festlegen lassen, was man überhaupt alles machen darf. Und innerhalb diesen Rahmen müssen sie sich bewegen halt. Aber es gibt immer wieder neue Elemente, die auf dem Markt erscheinen, auch von fernen Kulturen, wie auch die Ayurveda, die ganzen Ayurveda-Geschichten, die ganzen indischen Therapien, die ganzen chinesischen Therapien. Ich weiß, ich spreche auch über einen Chinesen, denn ich hatte selbst 2 Jahre einen eingeflogenen chinesischen Arzt im Hause.
Was hat er angeboten?
Der hat alles das angeboten, was man gesetzlich machen durfte. Also wir dürfen keine Akupunkturen machen, das durften wir nicht machen. Also alles, was mit Pressuren, Massagen und so weiter, das hat er gemacht. Aber alles, was vom Gesetz nicht vorgesehen ist, weil er ja keine Approbation in Italien hat als Arzt, durfte er leider nicht machen.
Bevor ich das Wort an Christian Schneider richte, will ich noch 2 Ansagen machen. Das eine war die Übersetzung, die habe ich schon angesprochen. Das andere ist die Diskussion mit dem Publikum. Wir werden also jetzt hier am Podium ein bisschen diskutieren und dann werde ich das Wort an Sie richten. Wenn Sie aber zwischendurch schon eine zusätzliche Frage haben, rufen Sie einfach dazu. Das können wir ganz locker machen, dann komme ich kurz mit dem Mikrofon zu Ihnen. Und das zweite ist noch etwas ganz Erfreuliches. Während der Talkrunde gilt an der Bar das Prinzip, nimm 2, Zahl 1. Auch ein bisschen Wellness. Nimm 2, Zahl 1. Das gilt aber nur, solange hier geredet wird. Gut. Herr Schneider, Ihre Bilanz, wenn Sie das alles gehört haben, Wellness, der Kernsatz von Herrn Meister war, wenn es mir innerlich gut geht, kann das nur gesundheitlich Vorteile haben. Also wenn ich etwas Wohliges für mich tun lasse, wenn ich auch passiv bin, dann dient das meiner Gesundheit. Kann man diesen Satz unterschreiben?
Na, Herr Meister hat es ja noch schöner gesagt. Also für mich als Psychoanalytiker sehr überzeugend. Wenn die Seele gesund ist, ist auch der Körper gesund. Ne? Sie haben ja die Seele angesprochen. Das hat natürlich eine gewisse Wahrheit. Das ist schon vollkommen richtig. Bloß müsste man dann natürlich in erster Linie sich darüber verständigen, was ist eigentlich Gesundheit? Was die bisherige Runde für mich ergeben hat, ist eigentlich ganz typisch. Man sagt Wellness und man weiß nicht, was es ist. Es ist ein im Grunde ungreifbarer Begriff, es ist eine ungreifbare Praxis, es ist eine Fülle von Praktiken, die in ihrer Dignität überhaupt nicht einzuschätzen sind. Und Sie selber reden ja von schwarzen Schafen und haben natürlich ein Interesse zu sagen, es gibt solche und wird sie immer geben. Interessant wäre ja eben zu sehen, was ist denn der Anteil von schwarzen Schafen in diesem ganzen riesigen Wellness-Wahn, denn es ist ein Wahn geworden. Man kann sagen, wir leben im Zeitalter einer Gesundheitsreligion. Diese Gesundheitsreligion wird eben verwaltet durch Wellness-Management und es hat wirklich pseudoreligiöse Züge angenommen.
Also nicht, aber hat es das nicht früher?
Umsonst kam das Wort vom Wunder auf.
Ja?
Das
ja,
ist
ja,
also,
ja, ja.
Wellness ist, also das mit dem W ist so gut. Wellness ist zwischen Wunder und Ware angesiedelt.
Aber die anderen Prinzipien haben doch alle versagt. Prävention in der Medizin hat versagt. Die Bemühungen der Psychoanalytiker, der Psychologen um bessere Gesundheitsführung, über Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung, das hat doch alles nicht gefruchtet.
Das würde ich so nicht unterschreiben. Also Prävention ist, da würde ich Ihnen recht geben, von den deutschen Krankenkassen, ich kann immer über Deutschland reden, ich kenne die Südtiroler Verhältnisse dazu nicht genau. In den deutschen Krankenkassen ist der Präventionsgedanke in der Tat sehr vernachlässigt worden. Jetzt kommt man langsam wieder drauf. Aber ich würde nicht sagen, dass es alles versagt hat zum Beispiel. Also die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland hat relativ viel gebracht. Ganz im Sinne von Herrn Meisterspruch, wo die Seele gesund ist, ist auch der Körper gesund. Im Gegenteil, man kann sehen, dass jetzt, und das hängt auch mit solchen Wellness-Angeboten zusammen, die Woge wieder zurückgeht. Dass psychotherapeutische Versorgung eher eingeschränkt wird, schlechter bezahlt wird. Das kann man sehen. Man muss ja bei Wellness immer festhalten, das ist ja ein Gedanke von Prävention, der so eine Art, wie soll man sagen, innerseelisches Outsourcing bedeutet. Also wir leben ja in den Zeitalter leerer Kassen oder sich leerender Kassen. Und es wird immer mehr gesagt, die Einzelnen müssen Vorsorge treiben, sei es nun für ihre Gesundheit oder ihr Alter. Wellness ist ja auch so eine Geschichte, dass man sagt, nee, du hast selber Verantwortung dafür. Und das ist eben dieses Schwierige. Also Wellness ist für mich sozusagen der Inbegriff einer fatalen Mischung von Richtigem und Falschem. Deswegen ist es so schwierig, darüber zu reden. Zu sagen, du hast Verantwortung für deine Gesundheit, ist ja absolut in Ordnung. Aber wenn das dann sozusagen wieder verknüpft wird mit also überaus dubiosen Formen eben der vermeintlichen Prävention, dann kippt das Ganze ja ins Falsche.
Hat es das eigentlich nicht immer gegeben? Die Bäderkultur, die Fitnessbewegungen, die Sportbewegungen, das sind doch alles Vorläuferbewegungen gewesen. Ist das nicht heute gebündelt sozusagen in Wellness?
Das sind Vorläuferbewegungen, die zum Teil genau durch Wellness gekillt werden. Also was durch Wellness auf der Strecke bleibt, das ist die von mir sehr geschätzte und sehr geliebte, schöne, alte, bürgerliche Bäderkultur.
Aber ist das nicht einfach die Bäderkultur im modernen Gewand?
Das finde ich eben nicht. Also wenn Sie sich angucken, diese schönen Bäder, über die es ja auch eine Fülle von Romanen und Filmen gibt und so weiter und so fort, das hat eigentlich immer zu tun gehabt mit einer Mischung aus, gesundheitlichen Anwendungen und einer Salon-Idee. Ja? Also lesen Sie den Zauberberg von Thomas Mann nochmal.
Das liegt auf der Hand. Aber romantisieren Sie da nicht etwas und wollen die Zeit einfach zurückdrehen? Das ist nicht mehr die Zeit. Also ist nicht Wellnessbewegung tatsächlich heute die Fortführung der Bäderkultur von einst?
Fortführung würde ich nicht sagen. Es ist die technokratische Übersteigerung. Und damit wird gleichzeitig das Eigentliche, was mal Bäder gebracht haben, eigentlich abgetrieben. Ja, also zu einer Bäderkultur zählt auch diese Idee einer Auszeit, im Grunde sozusagen also auch einer leeren Zeit. Und was mit Wellness verknüpft ist, das ist ja immer in gewisser Weise so eine All-Inclusive-Mentalität, wo sozusagen also alles auf einmal passieren soll, wo man sozusagen eingebunden ist in ein super Angebot, also eigentlich so eine Art Mothering, ja, also Wellness ist so die Idee, man ist so in einem Kokon von ganz vielen Dingen und ganz viele Sachen geschehen mit einem. Und das hat mit einer vernünftigen Auszeit gar nichts mehr zu tun. Sie müssen sich auch mal angucken, klar, andere Zeit, aber Wellness, das sind ja vielfach ganz kleine zeitliche Einheiten, denen das zu geschehen hat. Früher war die Zeit, da machte man einen großen Jahresurlaub und dann fuhr man vielleicht im Winter nochmal eine Woche Ski und das waren dann die Erholungszeiten. Und die heutigen Wellness-Angebote, das ist für Zeit mit einer neuen Arbeitsmarktstruktur und Arbeitszeiten. Es gibt so in Spitzenjobs arbeiten Leute 60, 70 Stunden die Woche, sind entsprechend gestresst und dann soll...
Nicht nur in Spitzenjobs, das und, macht sich breit.
Ja, und dann soll das Superwochenende kommen, ja. 3 Tage und da wird man durchgewalkt und kriegt das und jenes und wird ins Heubett geschmissen und ins Wasser und dann soll man wieder Phönix aus der Asche aufstehen und sozusagen Wellbeing sein. Nicht? Das ist genau eigentlich, wo das qualitativ gute Moment einer Auszeit vernichtet wird.
Herr Meister, was sagen Sie dazu?
Ich kann dieser These nicht viel abgewinnen.
Das überrascht mich nicht.
Nein, überhaupt nicht. Wissen Sie warum? Weil ich glaube, fangen wir mal hinten an. Bäderkultur. Ich bin der Meinung, in der römischen Kultur vor tausenden Jahren, in der chinesischen Kultur seit über 5000 Jahren, in der japanischen Kultur und immer mit der Medizin gepaart, gibt es diese alten Kulturen, die genauso ihre Themen hatten und ihre Auszeiten hatten, wie wir sie heute haben. Heute sind sie halt den Zeiten angepasst. Und heute ist das Problem, dass Leute, die sich sowas leisten können, die können sich eines nicht leisten, viel Zeit von zu Hause weg zu sein, von der Arbeit weg zu sein. Das ist das Problem. Und da müssen sie eben in einer kürzesten Zeitspanne alles das hineinpacken, was sie eben mit hineinschaffen können. Ob das richtig ist oder falsch ist, ist dahingestellt. Sicherlich gibt es Angebote, die den sogenannten Gast oder Kunden überstrapazieren in diesem Moment, da gebe ich Ihnen recht, aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass die Leute sich das aussuchen, was sie mal einen Tag, ein verlängertes Wochenende suchen und da genießen sie das halt. Und lassen wir sie doch das genießen, das ist ja nichts Schlimmes dran, finde ich einfach.
Dann ist es aber ein Etikettenschwindel. Also dann ist es ja wirklich nur, dann ist es 5-Sterne-Luxus, den ich mir leisten kann, wenn ich ihn mir leisten kann, Und hat doch nichts mehr mit eigener Gesundheit, mit Gesundheitsbewusstsein, mit Gesundheitstätigkeit, mit aktiver Gesundheit zu tun.
Fixieren wir bitte nicht das Thema auf das Wochenende. Es gibt ja nicht nur das Wochenende. Es gibt ja hunderte Angebote. Es gibt Wochenangebote, es gibt 14-tägige Angebote, auch 3-Wochen-Angebote. Deswegen fixieren wir uns jetzt nicht auf das Wochenende, weil es der Herr Schneider jetzt angesprochen hat, weil ihm das passt jetzt gerade. Mir passt das nicht. Bringen wir das Thema auf eine andere Ebene. Deswegen, ich habe da überhaupt kein Problem. Ich gebe Ihnen recht. Es gibt schwarze Schafe, es gibt Angebote, die besser wären, wenn sie auf dem Markt nicht wären. Da gebe ich Ihnen recht, vollkommen recht. Aber nur, wie wollen Sie das regeln? Ich glaube, da gibt es ein Instrumentarium, das heißt Markt. Und wer sich diesen Marktregeln widerspricht, das heißt, wenn jemand sich nicht adäquat am Markt verhält, dann wird er halt früher oder später vom Markt weg sein. Und das ist die Strafe, und das ist eine harte Strafe.
Gestatten Sie eine Zwischenfrage.
Bitte.
Na, eigentlich keine Zwischenfrage, eine Präzision zu den Bädern. Bäder gibt es und hat es dort immer gegeben, wo es Heilwasser gibt. Also ein Wellness-Hotel kann ich irgendwo errichten auf der Welt, ein Heilbad kann ich nur dort errichten, wo es eine Heilquelle gibt. Und was dazu zu sagen ist, diese Kultur von damals, die Bäderkultur, die war wirklich dann verknüpft mit medizinischer Behandlung. Es hat dort vor Ort auch einen Kurarzt gegeben. Und das ist, unterscheidet diese Bäderkultur von damals, aber auch heute noch, von der Wellness-Kultur und Kultur, wie auch immer man sie nennen will. Dort gibt es eben keinen Arzt. Im Gegenteil, wenn es einen gäbe, darf er sich nicht als Arzt betätigen. Also ich denke, da liegt schon einmal ein großer Unterschied.
Herr Schneider dazu?
Ja, vollkommen d'accord.
Ist nicht noch der Unterschied zwischen den Wellness-Angeboten von heute und der Bäderkultur darin zu sehen, dass die Bäderkultur ja stärker regional verwurzelt war, dass die Angebote tatsächlich nur aus der Region kamen, dass also die Region auch mit ihrer Natur hat werben können. Heute ist ja Wellness hier in Südtirol nicht unterscheidbar von Wellness-Angeboten in der Umgebung von Berlin. Bad Saro, an einem schönen See in Brandenburg gelegen, macht exakt dieselben Angebote, wie ich sie hier gefunden habe. Also ist nicht da doch ein Klassenunterschied, die Ökologie sozusagen, das Angebot des landschaftlichen Bezuges, das macht doch den Unterschied aus. Wie sehen Sie das, Herr Schneider?
Ja, Wellness ist, wenn man so will, ein typisches Produkt des entwickelten späten Kapitalismus. Also es wird in der Tat gleich gemacht. Es spielt sozusagen der Standortfaktor eine viel geringere Rolle. Sie können die Dinger irgendwo in die Landschaft setzen und das war es dann. Was aber, denke ich, ein ganz entscheidender Unterschied, wenn wir über Bäderkultur und Wellnesskultur reden, ist, glaube ich, die Art des Versprechens, das gegeben wird. Ja? Also wenn man ein Bad aufgesucht hat, Sie haben hingewiesen auf die gesundheitliche Versorgung, da wurde einem alles Mögliche gesagt, aber bestimmt nicht, dass man glücklich würde. Und Wellness, Sie kennen die klassische Definition, nicht? Das ist also ein zusammengezogenes Kunstwort aus Wellbeing und Fitness und Happiness. Das ist Wellness. Mit anderen Worten, das Versprechen von Wellness ist also, man wird glücklich. Und das finde ich sozusagen das Hauptproblem an der ganzen Geschichte, dass damit Gesundheit und Glück im Grunde wie ein herstellbares Produkt behandelt wird. Und klar gibt es auch lange Wellness-Urlaube mit 3 Wochen oder 2 Wochen. Aber ich finde, Sie ramponieren Ihren eigenen guten Spruch, wo die Seele gesund ist, ist auch der Körper gesund, wenn man das eben in solche kleine Einheiten reinpresst und sagt, du gehst raus und kommst als anderer Mensch wieder zurück.
Machen wir es uns da als Kritiker nicht so einfach? Ist nicht immer tatsächlich etwas Wahres dran, dass es tatsächlich auch ein Geschenk sein kann, wenn ich mich mal verwöhnen lassen kann, auch nur ein Wochenende, ist das nicht tatsächlich auch ein Effekt, der sich niederschlägt in der Gesundheit? Oder würden Sie als Analytiker sagen, das ist viel zu gering?
Das ist viel zu gering, Konrad Messner. Nein, das ist, schauen Sie, solche Dinge von solchen kurzen Zeitstrukturen, die können etwas öffnen. Und das ist auch schon alles. Und was man eben bräuchte, wäre eine richtige Begleitung für die ganzen Geschichten. Und das vermisse ich zum Beispiel bei den existierenden Wellnessangeboten vollständig. Und man muss von dieser Versprechensebene einfach runterkommen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil da der Etikettenschwindel beginnt wirklich da, wo man im Grunde suggeriert, du gehst rein, kommst anders raus. Natürlich ist ein Wochenende, wo ich versorgt werde, prima, mache ich gerne. Aber ich mache es nicht unter dem Versprechen, ich würde ein anderer, besserer, gesünderer, attraktiverer Mensch werden.
Herr Meister,
das ist sozusagen eine, Entschuldigung, das ist eine, ein warenförmiges Verständnis von Körperlichkeit, Gesundheit, gut aussehen, Ästhetik.
Herr Meister, würde das funktionieren, wenn man nicht so viel versprechen würde?
Mir ist jetzt was eingefallen. Das ist wie beim Friseur. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich weniger Haare habe wie Sie.
Ich bin nur gerade neu geföhnt.
Beim Friseur gehen Sie auch hin und sind eine halbe Stunde hübsch und schön, empfinden Sie mindestens so. Nicht? Und nachher ist alles wieder weg. Nicht? Und das ist beim schauen Sie, ich sage Ihnen jetzt die Erfahrung, die ich als Gastwirt habe mit einer kleinen Abteilung in diesem Sinne. Es gibt bei uns auch Wochenendgäste und die Wochenendgäste, die kommen halt und sind einmal froh, mit der Frau zusammen bei Tisch sitzen zu können. Zwei Stunden ohne Handy, wir haben Handyverbot im Speisesaal, ohne Rauchen, auch kein Rauch, natürlich Rauchverbot in ganz Italien, Gott sei Dank im Speisesaal. Da kann man gemütlich sitzen. Die Gäste kommen, lassen eine Massage machen, ganz egal was für eine, es gibt ja mehrere Typen von Massagen, machen irgendeine Anwendung, eine Kosmetikanwendung auch. Sie sind ruhig gelassen. Die meisten Wochenendgäste schlafen bei der Massage sowieso ein, weil sie total überstresst sind. Das ist wirklich ein Fakt. Das ist Fakt. Gäste, die länger bleiben, die schlafen nicht ein. Die sind schon wieder ein bisschen regeneriert. Aber der Wochenendgast, der schläft wirklich bei der Massage meistens ein. Ist ja gut so. Hat er auch wieder was mit Wellness zu tun. Er rastet sich wieder aus. Also er fühlt sich wohl. Wenn ich mich nicht wohl fühle, dann kann ich auch nicht schlafen. Deswegen ist es ein Moment, den er sicherlich genießt. Wie gesagt, es gibt da viele Beispiele.
Herr Meister, würden Sie diese Leute als gesund bezeichnen?
Wissen Sie, da sind wir alle nicht gesund. Da sind wir alle nicht gesund, denn das bringt halt die heutige Zeit mit sich. Wenn Sie einen Job haben und einen guten Job machen wollen, ganz egal, was es für ein Job ist, als Mitarbeiter, als Manager, als ganz egal, was für eine Branche, wenn Sie gut sein wollen, dann müssen Sie engagiert sein. Und wenn Sie engagiert sein, dann ist es mit einer 35-Stunden-Woche nichts zu tun. Das ist, glaube ich, das leuchtet jeden ein. Es wäre schön, wenn das anders auch gehen würde mit 35 Stunden. Also wären wir alle glücklich, dann hätten wir noch viel Zeit für die Familie, für die Frau für mich und so weiter. Es geht halt nicht.
Warum ist das heute nicht mehr möglich? Wäre das nicht eine Forderung an Wellness-Angebote zu liefern, die mir das Bewusstsein zurückgeben, dass ich vielleicht kürzer treten muss im Beruf? Also was macht der Analytiker? Wie gehen Sie vor, wenn Sie mit Führungskräften arbeiten, wenn Sie mit Menschen arbeiten, die sich nicht wohlfühlen?
Also ich massiere Sie jedenfalls nicht.
Aber Sie massieren vielleicht die Seele.
Nein.
Das ist ja noch krimineller, gell?
wenn man das falsch macht. Wenn ich mit Führungskräften arbeite, also Sie sprechen jetzt so Personal Coachings an, dann bemühe ich mich eigentlich sozusagen, die Prinzipien des analytischen Arbeitens darauf zu übertragen. Das heißt, man bildet einen Fokus, wo ein Problem sitzen kann. Man kommt ja nicht einfach so hin und sagt, also ja, ich möchte jetzt also insgesamt aufgearbeitet werden. Man sagt, ich habe in dem und dem Bereich ein Problem. Bespricht man das, bildet einen Fokus und versucht dann im Rahmen dieses Fokus die ganzen Behinderungen, Blockaden, das, was nicht läuft, anzusprechen und aufzuarbeiten. Das ist eine richtig intensive Arbeit, die sozusagen also auch über Wochen läuft.
Also
das
im Grundsatz arbeiten an der Frage, wie lebe ich, warum lebe ich so, wo will ich hin, was will ich erreichen, will ich gesund sein?
Spielt
Gesundheit da eine Rolle?
Ich habe nichts gegen den Ausdruck. Ich habe mich eben bei dem, was Herr Meister gesagt hat, gefragt, Das ist ja sehr schön, wenn dieses Ehepaar da so ist bei Ihnen und sich wohlfühlt, aber warum nennen Sie es eigentlich Wellness?
Also ja, also das ist Wellness. Hat mit Wellness eigentlich nichts zu tun. Wir haben, ich muss der Abteilung irgendeinen Namen geben. Und der Name ist halt eine sogenannte Wellness-Abteilung. Das ist nicht der Speisesaal, sondern das ist dort, wo ich Kosmetik, Massagen und so weiter mache. Unter Wellness verstehe ich auch nicht nur solche Anwendungen, sondern es geht ja noch ein Stück weiter. Ich war gestern in Rom in einem großen Hotel bei einer Tagung. Da fahre ich mit dem Lift zu dem Sitzungssaal da hinauf, zum Tagungssaal, und da steht im Keller unten ist die Wellnessanlage. Toll, finde ich. Also wir machen es anders. Wir versuchen es halt so zu machen, dass wir sagen, so viel wie möglich Natur, Licht, nicht im Keller, sondern dass man halt das Erlebnis auch noch mitnehmen kann. Ich glaube, das spielt auch eine Rolle.
Das Modell funktionieren, wenn Sie nicht Wellness drüber schreiben würden?
Was soll ich denn hinschreiben?
Ja, zum Beispiel Kurabteilung.
Na, das dürfen wir ja nicht. Das ist verboten in Italien. Sie dürfen nicht Kurabteilung hinschreiben, weil das Wort Kurabteilung ist gesetzlich verfolgbar. Beispiele haben wir jetzt in Südtirol erst wieder, ich weiß nicht, über 10 Anzeigen gekriegt, Hotels, weil sie das Wort Gesundheit und Kur verwendet haben.
Habe ich den falschen Begriff verwendet? Würde das Konzept denn funktionieren, wenn Sie dran schreiben würden, Luxusabteilung, Wohlfühlabteilung,
Verwöhnabteilung? Da kann sich keiner was vorstellen, wenn sie es anbieten. Wenn es im Hause ist, dann schon. Dann kann ich das hinschreiben. Aber ich kann es nicht als Angebot an den Mann oder an die Frau bringen, in dem Moment, wo ich sage, Luxusabteilung, da kann sich kein Mensch was darunter vorstellen. Mhm. Also ich muss schon irgendwie eine Vorstellung dem Kunden geben, was er mit dem dann, wie gesagt, es gibt dann, jeder Betrieb ist anders, jeder hat ein anderes Angebot und man kann nicht alles über den Kamm scheren, das geht einfach nicht. Und jeder macht es auch anders.
Dann scheint mir das doch eine Mode zu sein. Christian Schneider, als Sozialpsychologe werden Sie das doch auch beobachtet haben, dass es Moden gibt von bestimmten Begrifflichkeiten. Wir hatten die Bäderabteilung, wir hatten die Bäderkultur, wir hatten die Sportkultur, wir hatten die Fitnesswelle, wir haben eben jetzt die Wellnesswelle und die geht auch wieder vorbei.
Ja. Also vor 20 Jahren war das Hauptstichwort Relaxen. Es gibt eine ganze Kette in Deutschland, die heißt Relaxa-Hotels. Und der Punkt dabei ist eigentlich immer dasselbe, das bleibt konstant. Und der Hintergrund ist sozusagen, wenn ich mal als Soziologe sprechen darf, es gibt eine Wohlstandsgesellschaft, in der wir leben, bei allen Krisen. Aber all diese Phänomene sind überhaupt nur denkbar auf dem Hintergrund von sehr viel Geld. Und es gibt gleichzeitig eine Arbeitsplatzstruktur, eine Arbeitsstruktur, die bestimmt ist durch einen konstanten Stressfaktor. Aus diesen beiden Dingen, das sind sozusagen die beiden Grundvoraussetzungen für das, was Wellness genannt wird. Was ein richtiger Megatrend sein wird, das ist wirklich Gesundheit. Wellness dagegen ist nichts anderes als eine Mode. Es wird in 20 Jahren wird über Wellness kein Mensch mehr reden. Und diejenigen, die sozusagen ein Gespür für Zukunft haben werden, die tun gut daran, sich jetzt schon anders zu orientieren, als diesen überstrapazierten Wellness-Begriff zu benutzen, der ja, Sie haben gesagt, unter Luxus kann sich keiner was vorstellen. Wie wir gerade gesehen haben, kann sich unter Wellness auch keiner was vorstellen, sondern jeder was anderes.
Ja, glaube ich weniger.
Ich möchte nochmal zurückkommen auf die Frage, die Herr Meister vorhin angesprochen hat und die ich eigentlich mit der Frage bei Ihnen weiterführen wollte, aber dann haben wir es irgendwo vergessen. Es ging ja darum, dass die Leute so gestresst sind durch die 60, 70 Stunden, die sie vielfach arbeiten müssen. Und die Frage war ja etwas provokativ an Herrn Meisner, ob er seine Kunden als gesund bezeichnet. Und die Frage war, ob Sie mit Ihrem Coaching so viel Gesundheit erreichen könnten, dass für die Menschen ein Ausweg aus dieser Maloche zu finden ist. Keiner, den ich kenne, ist gerne in diesen 60, 70 Stunden dran. Die würden alle gerne 35 Stunden arbeiten. Kann man da irgendwie rauskommen?
Das stimmt leider noch nicht mal. Also es gibt ja den berühmten Begriff des Workaholics. Mhm. Und wenn Sie mal einen Spaziergang durch die deutschen Führungsetagen machen, in der deutschen Industrie, dann treffen Sie in der Tat auf Workaholics, die sozusagen, es ist wirklich wie eine, das ist wie der Langstreckenläufer, der sozusagen den Kick braucht und das immer wieder sucht. Das sind in vielen Fällen Menschen, die jenseits dieser Arbeit keine wirkliche Vorstellung von Leben haben. Also das Wort von der Work-Life-Balance, was immer so ins Spiel gebracht wird, das ist ein Desiderat. Das ist schön, wenn es so wäre. Ich kenne unendlich viele Menschen, die jenseits ihrer Arbeit keine vernünftigen Vorstellungen von Sinn haben. Und da wird das Problem dann richtig knifflig. Und das sind dann genau die Menschen, die auf solche Angebote eingehen, die ja auch eine Art Sinnersatz bieten. Diese tolle Sache, jetzt werde ich mal gewellt.
Trotzdem würde ich denken, dass das nur ein Teil der Menschen sind. Ich kenne viele junge Wissenschaftler beispielsweise. Ich würde schätzen, dass auch hier in der Europäischen Akademie viele Wissenschaftler sitzen im Alter zwischen 30 und 40, die viel arbeiten müssen, um ihre Publikationen zu erreichen, die 60, 70 Stunden arbeiten müssen, nicht weil sie Workaholics sind, sondern weil sie sonst ihr Pensum nicht schaffen. Oder junge Leute in der Wirtschaft, im Computerbereich, überall.
Also, jeder, der erfolgreich
ist. Und die sind nicht arbeitssüchtig, die sind nicht gerne bei diesen. Wie kommen die daraus? Welche Chancen haben die?
Ja, bestimmt nicht durch Wellness. Also Wellness, das ist wirklich nur ein Herumdoktern an Symptomen. Ne? Wie gesagt, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute sich ein schönes Wochenende machen. Was sollte ich dagegen haben? Aber sie sollten es nicht tun unter der Vorstellung, sie kämen dadurch gesund raus. Nein, also was man mit Leuten machen kann, die dermaßen unter Stress stehen, ist meines Erachtens, wenn man jetzt keine Strukturreform an Arbeitsplätzen macht, das wäre natürlich das Grundlegende, ist wirklich, dass sie in einer Weise mit sich selber konfrontiert sind, über sich selber nachdenken, dass sie überlegen, was ist es wert? Also ist zum Beispiel jetzt eine akademische Karriere, die sie anstreben, es wert, dass sie mit 35 Jahren ausgebrannt sind? Also ich denke, man muss so eine Art Werteorientierung schaffen. Was will ich eigentlich und was sind die Einsätze, die ich dafür tue?
Und das kann Wellness sicherlich nicht.
Das kann Wellness mit Sicherheit Wellness überhaupt nicht.
Das haben wir rausgestellt, also nicht nur die schwarzen Schafe, kann Erholung, kann Wohlfühlen, kann Luxus bieten. Was ist mit dem medizinischen Teil? Es gibt ja auch, wir haben von den schwarzen Schafen gesprochen, sprechen wir mal von den weißen Schafen. Es gibt ja sehr gute Angebote mit sehr guten medizinischen, dürfen die sich medizinisch dann eigentlich nennen, medizinischen Angeboten, mit Fitnessangeboten, mit Aktivitätsangeboten, wo also tatsächlich die Angebote ernst genommen werden und wo auch der Kunde, ich scheue mich immer davor zu sagen, der Patient. Was sagen Sie eigentlich? Kunde, nicht? Oder Ihr Gast? Was die Gäste sagen?
Gast ist eigentlich der falsche Ausdruck, denn den Gast lädt man ein. Bei uns muss er bezahlen, weil sonst würden wir nicht überleben. Deswegen ist es nicht ein Gast, sondern ist ein Kunde.
Und wie würden Sie den Sektor einschätzen von Medical Wellness, von medizinischen Angeboten?
Hat natürlich absolut seine Berechtigung und mit viel Erfolg auch. Nur ist es natürlich ein Bereich, der sehr schwierig zu gestalten ist, denn es wird dann wirklich teuer meistens, denn Sie müssen einen Arzt im Hause haben ständig und ein Arzt im Hause kostet. Und wir haben zuerst einen Moment davor gesprochen, ganz kurz. Das Thema ist ja immer das Gleiche. Ich will ja irgendwo konkurrenzfähig bleiben und gerade in Südtirol, wo wir eine Hotelstruktur haben, die relativ klein ist, das heißt, wir haben in Südtirol eine Durchschnittsbettengröße von 37 Betten.
Und wir haben Hotelbereich.
Im Hotelbereich. Mhm. Und jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir haben circa jetzt werden es 130, 140 Betriebe sein, die über 100 Betten haben in Südtirol. Und wenn Sie solche Abteilungen führen wollen, dann müssen Sie eine Mindeststruktur haben an Größe an Betten. Denn nur über eine Mindestgröße an Betten können Sie die Kosten wieder abwälzen. Weil sonst ist eine solches Angebot übrigens im Wellnessbereich das Gleiche. Denn es ist ja nicht so, dass der Wellnessbereich nichts kostet. Also Saunalandschaft, Schwimmbäder und so weiter, das kostet ja alles Geld.
Also es kann nur ab einer bestimmten Größe funktionieren.
Ab einer gewissen Größe kann es funktionieren. Drunter ist es meistens ein Defizitgeschäft. Also wie gesagt, das muss dann jeder selbst entscheiden, welche Richtung er geht, welchen Weg er geht. Im Großen und Ganzen, glaube ich, haben es die Leute verstanden. Mich stört natürlich auch der Gastbetrieb oder das Hotel, das ich habe mir auch manchmal die Mühe genommen im Internet, das kann man ja heute so schön kontrollieren, also ist ja nicht so wie früher, heute geht das ja alles viel schneller, im Internet nachschauen, was alles angeboten wird und dann, wenn man den einen und den anderen Betrieb kennt und weiß ganz genau, was er anbietet und sie schauen dann im Internet rein und denken sicher mal den Besitzer weg, weil sie den kennen persönlich und dann schauen sie das Angebot an, was er hat und dann sehen sie wahrscheinlich, sieht man halt manchmal, der hat überhaupt keinen Mitarbeiter in dem ganzen Bereich, der holt den nur auf Bedarf her und das stimmt halt alles nicht und ich glaube, der Gast wird das auch nicht akzeptieren. Der Gast merkt das ja, wenn er im Haus dann ist. Deswegen, das ist eine Kostenfrage. Der versucht es halt so zu lösen, sein Problem, um da ein bisschen mit dabei zu sein. Aber die Lösung ist es weder für den Kunden noch für den Gastwirt selber, glaube ich. Deswegen, da muss man schon ein bisschen mehr Angebot drauf haben.
Als Präsident des Verbandes, wie sehen Sie denn insgesamt die Entwicklung für den alpinen Raum hier? Ist es ein Segen, die Wellnesswelle? Hat das viel gebracht? War das wirtschaftlich erfolgreich?
ich glaube, wirtschaftlich nicht so erfolgreich, wie es uns der ein oder andere verkaufen will. Denn wenn Sie die Investitionskosten abziehen von dem, was Sie dann wirklich eingenommen haben, dann werden die Lichter erst richtig hell. Deswegen, ich glaube, es ist eine, ich gebe Ihnen recht, es ist eine Modeerscheinung. Sie ist trendig, sie ist in im Moment. Die Leute akzeptieren das. Und warum soll ich das nicht anbieten, wenn es vom Markt her akzeptiert wird, nicht? Auf der anderen Seite, wer langzeitmäßig im Geschäft bleiben will, der muss die Sache natürlich sehr seriös machen, glaube ich. Und es gibt da auch genug in Südtirol, die das professionell machen und seriös machen, die super Mitarbeiter haben. Es geht nur über gute Mitarbeiter, das abzuwickeln. Und die machen ja machen einen tollen Job. Und dann haben wir einen kleinen, ganz kleinen Bereich, die es auch auf der medizinischen machen, wo medizinische Betreuung dabei ist. Da ist natürlich auch der Erfolg da, ist kein Thema. Das kann aber nicht jeder machen, das bin ich überzeugt. Also da hat der Großteil der Betriebe, der kleinen Betriebe, keine Chance in Südtirol sowas zu machen.
Gibt es auf der anderen Seite auch Nachteile dieser Entwicklung? Also werden zum Beispiel die schönen Täler zugebaut mit Betonklötzen?
Nein, das glaube ich nicht.
Wenn Sie sagen, eine gewisse Größe ist notwendig?
Nein, wissen Sie, das ist überhaupt kein Thema. Denn wenn Sie schauen, was, wissen Sie, wir im Hotelgewerbe, bei uns sieht das immer so protzig nach außen hinaus. Wenn ich bedenke, dass wir 5-mal so viel Wohnbauten haben in Südtirol von der Kubatur her, wenn ich bedenke, dass wir 3-mal so viel Kubatur verbaut haben in der Landwirtschaft, alles was mit Landwirtschaft zu tun haben, dann ist das Hotelgewerbe eigentlich fast, ich will sagen, fast nicht die Letzten, aber fast die Letzten. Bei uns sieht es natürlich immer nach außen hin so aus, weil dem einen gefällt das Türmchen vom Nachbarn nicht, der andere gefällt der Erker nicht und jeder ist heute der Experte im Alm und jeder darf sich auch erlauben, den zu kritisieren. Bei Obstmagazinen höre ich nie eine Kritik, bei Hotels hört man sie immer. Das ist halt normal, aber mit dem können wir schon leben, das ist kein Problem.
Gäbe es nicht eine Möglichkeit, die Natur von Südtirol zu vermarkten? Die Berge, die Situation, die alpine Landschaft, die Umwelt, die intakte Natur zu vermarkten. Warum wird das nicht gemacht? Warum muss man auf diesen Zug der Wellness aufspringen?
Man kann ja beides genauso machen. Und das machen wir auch. Ich glaube, wir sind schon dabei, Natur nicht zu vermarkten, aber auf die Schönheiten unserer Landschaft hinzuweisen, auf die Vorteile. Und wir sind, das wissen wir zum Beispiel aus Umfragen, nicht von allen Dörfern und Städten, aber von sehr vielen. Die Hauptaktivität, warum der Gast nach Südtirol kommt, ist nur eine. Nicht das Wellness. Mit Sicherheit nicht.
Das Wetter?
Nein, das Wandern.
Das Wandern.
Das Wandern. Ja. Das ganz einfache Wandern.
Ja, das ist Wellness pur.
Das ist Wellness pur. Wir pflegen ja zu sagen, dass wir die größte Turnhalle der Welt sind in den Alpen hier. Und das ist auch so. Und ich glaube, das braucht man weder zu verstecken, man kann es auch in den Vordergrund bringen. Und wie gesagt, 80% der Gäste, die nach Südtirol kommen, die kommen wegen dem Wandern. Das ist einfach mal so. Und das ist auch gut so. Ich finde, das ist eine ganz tolle Geschichte, eine Erfolgsgeschichte. Die ist in den letzten Jahren, bis vor 10 Jahren, ist sie ein bisschen wieder abgeflaut. Das heißt, man hat immer so bei den jungen Leuten das karierte Hemd, die Punthose vom früher, vom alten Wanderer gesehen. Das ist heute nicht mehr so. Heute geht man trendig wandern, ein tolles Outfit auch. Es gibt auch das adäquate Outfit und das ist wieder in. Und auch junge Leute machen das wieder mit. Das ist also nicht eine Aktivität, das nur die älteren Generationen machen, sondern das machen die jungen Leute absolut toll mit. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz tolle Ergänzung in der Natur, auch zum Wellness, zum heutigen Wellness. Also ist eine tolle Geschichte.
Christian Schneider, die Idee, die Sie publiziert haben kürzlich, war ökologisches Denken wieder in die Vermarktung von Hotel und Tourismus in Südtirol zu aktivieren. Was stellen Sie sich unter ökologischen Angeboten vor?
Naja, ich denke, gerade wie die Hotelstruktur, wie Sie sie angesprochen haben, also familiengeführte Betriebe mit relativ kleinen Betten, die übernehmen sich, denke ich, einfach auch, wenn die sich in riesige Wellness-Oasen verwandeln. Sondern es gibt ja in der, also ich bin ein Weintrinker und wenn Sie mal einen französischen Winzer fragen, was macht die Qualität deines Weines aus, dann würde er sagen, Terroir. Ne? Und da stellen wir uns vor, das wäre der Boden. Aber Terroir ist, das ist der Boden, das ist das Kleinklima, das sind die Leute, die das machen, das ist Terroir. Und ich könnte mir vorstellen, dass sozusagen Südtiroler Angebote, Hotellerie, Urlaubsangebote, dass das sozusagen Terroir-Angebote sein müssen. Dass Dinge hier geschehen, die wirklich sozusagen mit dem Standort Südtirol was zu tun haben, es gibt ja nicht nur Wasser, es gibt ja auch Heu, es gibt Holz, es gibt Wein, es gibt solche Dinge, ja, das, wo man wirklich sagen kann, das ist spezifisch, das ist Südtirol. Dass so etwas gemacht wird und eingebunden ist in zum Beispiel eine möglichst landwirtschaftliche Struktur, wo eben naturnah angebaut wird und diese Produkte angeboten werden. Also ich denke, wenn jetzt von der Hotellerie, von den Gastwirtsbetrieben aus Initiativen gemacht würden, zum Beispiel für Landwirte, baut anders an, dann könnte sich da eine ganz andere Form von Tourismus entwickeln. Das ist natürlich langfristig zu planen, das kann man nicht von heute auf morgen machen. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, also Südtirol, das ist sozusagen eine ökologische Region. Das ist eine Region, da wird wirklich nur das angebaut und das gemacht, was hier traditionell sozusagen ist, und das wird aber auf eine gesundheitsfördernde Art gemacht. Das wäre sozusagen ein langfristiges Denken in dem Bereich, und ich bin ganz sicher, die Leute nehmen das an. Also nichts ist so in wie der Gedanke von grüner Nachhaltigkeit.
Fragen, Bemerkungen dazu aus dem Auditorium? Zunächst nochmal, Herr Meister, ist diese Idee von Herrn Schneider eine vermarktungsfähige Idee? Was sagt der Fachmann?
Also absolut pflichtig bei, nur mit einem kleinen Problem. Das Problem ist, dass wenn wir das alle machen, dann sind wir wieder von vorne. Das heißt, wenn alle das Gleiche anbieten, dann haben wir wieder das gleiche Problem. Wenn alle das gleiche ökologisch angebaute Gemüse oder was auch immer verkaufen, dann haben wir nicht genug Flächen, das anzubauen. Also, ich glaube, ein bisschen von
allem. Das Argument zieht natürlich hier nicht.
Es geht auch nicht.
Flächen werden ja nicht mehr verbraucht durch ökologische Angebote.
Nein,
nicht
mehr. Sie haben keine Chance mehr anzubauen, weil einfach die Flächen nicht da sind. Wir haben ja nur 4 oder 5% in der Talsohle, die bebaubar ist. Der Rest sind Berge, Felsen und so weiter. Und da müssen wir eben ein bisschen haushalten. Aber über die Landwirtschaft ist das möglich natürlich. Das sind schon die Beschützer irgendwie des Grünen. Pflicht mal bei, ist gut so, passt auch so. Aber wenn wir alle das Gleiche auch in dieser Art machen, dann wird es halt auch wieder nicht funktionieren. Ich glaube, das sind einige Häuser, die sich darauf spezialisieren. Es gibt ein einziges Haus im Pinschgau, glaube ich, der das sehr professionell versucht zu machen. Also Gemüse, Fleisch, alles, Käse, alles aus biologischem Anbau, also ausgesuchte Produkte. Und das läuft bei dem sehr gut. Wenn das ganze Finchka das machen würde, er würde die Artikel nicht mehr finden. Er würde auch nicht mehr diesen Markt wahrscheinlich Anteil haben. Wie gesagt, es ist schwierig, aber es ist machbar. Aber einige Häuser werden sich sicherlich auf ein solches System mit Sicherheit darauf einlassen. Das bin ich
überzeugt. Man muss da davon wirklich langfristig denken, ja, ne? Und eben von diesen Modedingern runterkommen. Das ist ganz wichtig.
Eine Zwischenbemerkung?
Also da muss ich jetzt widersprechen. Es ist nicht so, dass in Südtirol nicht nachhaltige Lebensmittel, biologische Lebensmittel zu finden sind, sondern es ist eher so, dass die Hotels nicht bereit sind, für ökologische Lebensmittel ein bisschen mehr auszugeben. Wir haben das versucht. Wir haben eine eigene Gesellschaft gegründet, um die Außerhausverpflegung in Schwung zu bringen. Es ist uns nicht gelungen. Die Hotels waren immer mehr, haben immer nur auf die letzte Lire geschaut, obwohl es, glaube ich, gerade im Hotel nicht so darauf ankommt, was die Lebensmittel kosten, weil die ganzen anderen Kosten viel stärker wiegen, der Service, die Abschreibungen und so weiter, als die Lebensmittel selbst. Was es gibt übrigens nicht nur ein Bierhotel in Südtirol, sondern zwei. Es ist auch in Bustertal eines, das Taubers Vital Hotel, das dazugekommen ist. Es sind jetzt zwei Hotels, aber das ist für Südtirol natürlich immer noch sehr wenig. Dass man nicht die Lebensmittel, nicht das Gemüse und so weiter anbauen könnte in Südtirol, stimmt auch nicht. Wir brauchten nur ein bisschen weniger Äpfel anzubauen und ein bisschen mehr Gemüse. Dann hätten wir Gemüse für alle Hotels genug.
Herr Meister.
Na, ich fühle mich überhaupt nicht betroffen, denn es ist das Gleiche, wenn ich sagen würde, ich habe keine Gäste im Haus und rege mich mit dem Kunden auf, dass er nicht zu mir kommt. Das ist das Gleiche. Also ich glaube, die Schuld dem Kunden, den Konsumenten geben, dass er es nicht konsumiert, weil ich nicht imstande war, das zu erreichen, was ich mir vorgenommen habe, ist ein bisschen einfach. Also dazu glaube ich, braucht es vielleicht ein bisschen mehr Anstrengung, und nur auf die Brieftasche das hinauszugeben wegen ein paar Cent mehr, also ich glaube, das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nur eines: Wir haben damals eine Kooperation gemacht, vor ein paar Jahren, mit dem Südtiroler Bauernbund. Da hat es eine kleine Fibel gegeben mit Direktvermarktern, mit den verschiedensten Produkten. Und kaum war die Fibel auf dem Markt, sind die Produkte um 50% zum Teil gestiegen. Und das war ganz automatisch auf einmal. Auf einmal sind sie 50%, bis zu 50% sind gewisse Produkte teurer geworden. Warum? Weil der Bauer auf einmal gespürt hat, holla Wind, da kann ich mein Geschäft machen. Und hat natürlich in diese Marktkerbe hineinzuschlagen. Und der Gastwirt, der den Preis vorher schon kannte, der hat sich gedacht, Moment mal, der will mir ja da auf die Brieftasche. Und dann kommen natürlich solche Reaktionen heraus, ist ganz klar. Aber ich glaube, trotzdem haben wir recht beide. Den Weg müssen wir weitersuchen. Es geht nur über kleine Kreisläufe. Es geht nur so. Es geht nur so, wenn wir die Landwirtschaft und die Kultur und die Natur erhalten wollen, dass das einheimische Gewerbe, das heißt die Hotellerie und Gastronomie, die einheimischen Produkte aufkauft und dadurch die Landwirtschaft schützt. Über den Preis müssen wir uns dann noch einigen, der dafür zu bezahlen ist. Ich glaube, irgendwo zwischen 15% teurer zu verkaufen, müsste drin sein. Und dann bin ich überzeugt, kauft auch jeder Gastwirt. Dann gibt es noch ein zweites Problem, das ist die Vermarktung. Wenn ich Salat anbaue, dann habe ich Zeiten, wo ich ganz viel habe auf einmal und dann sackt mir der ganze Markt wieder ab. Was ich noch brauche als Gastwirt, ist eine Dienstleistung. Das funktioniert zum Beispiel mit dem Spargel in Derland sehr gut, in der Obstgenossenschaft. Ich kann nicht jedes Mal selbst zum Bauer hinfahren, die Sachen holen. Das wird nicht funktionieren. Also ich brauche eine Dienstleistung und die kann auch nur über die bestehenden Genossenschaften funktionieren. Da haben wir ja schon einige Beispiele. Und ich glaube, wenn wir zusammen versuchen, diesen Weg zu gehen, ich glaube, ist ein guter Weg und der ist auch machbar. Also ich bin gerne bereit, alles dafür zu tun, jede Initiative, damit wir da zusammenfinden. Kein Problem von unserer Seite aus.
Also beruhigend zu wissen, dass die Verbände miteinander reden und die
Genossenschaften. Sehr viel sogar.
Weitere Anmerkungen von Ihrer Seite? Fragen an die Referenten? Dann kommen wir so langsam dazu, unsere Bilanz zu ziehen.
Gibt es einen Wein?
Gibt es einen guten Wein hier?
Einen biologischen.
Ich glaube, wir müssen es noch einen kleinen Momentchen gedulden mit dem Wein. Wenn wir versuchen, Bilanz zu ziehen. Wir haben gesehen, es gibt unterschiedliche Meinungen dazu, was Wellness sein kann, was Wellness ist. Es gibt schwarze Schafe, es gibt weiße Schafe, es gibt medizinische Angebote, es gibt sinnvolle Angebote. Das meiste, aber habe ich den Eindruck, sind wir hier der Meinung, segelt unter dem Stichwort Etikettenschwindel. Es wird zu viel versprochen und es wäre ehrlicher, nur das lässt sich schlecht verkaufen, wenn Kur oder Bäder dran stünde oder wenn Wohlfühlen, Luxus, 5 Sterne dran stehen. Ja. Und vielleicht ist das ja auch ein Zug der Zeit. Herr Schneider hat bei der Debatte über die touristischen Aspekte gesagt, ein ökologisches Hotel, ein ökologisches Angebot, bescheiden, zurück zur Natur. Heißt das nicht vielleicht ein bisschen auch, das Rad der Geschichte wieder zurückzudrehen? Ist nicht Wellness dann doch eine praktikable Oberüberschrift, unter der alles mitsegeln kann? Auch das Angebot zu wandern. Ich habe heute Morgen im Zug neben jemanden gesessen, der sagte, ich bin im Alpenverein, aber meine alte Hütte gibt es nicht mehr, die musste umgebaut werden. Das ist heute ein 5000 Menschen beherbergendes in der Saison, ein beherbergendes Hotel, ein Berghotel geworden. Hat nichts mehr mit der Hüttenmentalität zu tun.
5000 Betriebe gibt es in Südtirol nicht, wenn 5000.
Legen Sie mich nicht auf die Zahl fest. Er sagte, es ist ein
Riesen. Aber Sie übertreiben ein bisschen. Sie gestatten.
Gehört zum Geschäft. Naturkutschen sind okay. Und er hat nur gesagt, das ist auch wieder der Zug der Zeit. Ist das nicht ein Zug der Zeit, dass wir die Angebote heute Englisch bezeichnen müssen? Wir reden nicht mehr, wir gehen an die frische Luft, sondern es das heißt heute Fresh Air Snapping und solche Sachen. Und Walking und Power Walking statt Wandern. Ist es nicht einfach nur ein modernes Zeichen für die moderne Zeit, unter der eigentlich die alten Ideen weiterleben? Herr Schneider.
Na ja, klar ist das ein Zeichen der Zeit, aber man muss ja nicht jeden Unsinn mitmachen. Also ich fand mit den englischen Bezeichnungen, ich fand wunderbar im Internet folgenden Satz über Wellness in Südtirol, so heißt auch die Website. Das heißt, Wellnessurlaub in Südtirol bedeutet Wellness zum Wohlfühlen. Und da bin ich doch lang hingeschlagen. Ja? Das ist also sozusagen ein dermaßener Pleonasmus durch sozusagen zwei verschiedene Sprachen gedreht. Nein, ich bin weder romantisch noch irgendwie rückwärtsgerichtet, in gar keiner Weise. Ich glaube, dass Ökologie ist ein Zukunftstrend, eine zukunftsträchtige Geschichte. Und ich meine nicht, dass man die jetzt irgendwie sich mit Schindel und Stroh bedecken müsste und mit Baströckchen rumlaufen. Überhaupt nicht. Gucken Sie mal, was so die derzeitigen wirklichen massiven Trends sind. Das ist auch ein sehr hässliches englisches Wort. Wenn Sie mal den Spiegel von dieser Woche aufschlagen, gibt es einen großen Artikel über die sogenannten Lohas. Das ist die Abkürzung für Menschen, die einen Lifestyle of Health and Sustainability pflegen. Also wir würden einfach sagen, Gesundheit und Nachhaltigkeit. Das sind richtige Werte, auf die sich die Menschen immer mehr besinnen. Und sie kommen immer mehr auf die Idee, denke ich, dass der Schnickschnack auch Unsinn ist. Also wir leben im Zeitalter der Moralisierung der Märkte, genau über ökologisches Denken. Das heißt also, Waren und Dienstleistungen werden nicht nur im Sinne eines ökonomischen Werts verstanden, sondern auch im Sinne eines moralischen Werts. Und darüber ändert sich langfristig die Angebotsstruktur, eben deswegen, weil die Nachfragestruktur sich verändert hat. Also, wenn wir über Ökologie reden, dann ist das kein grünes Schwärmen, sondern ist ein sozusagen absolut notwendiger Trend, an dem keiner vorbeigehen wird. Und diejenigen, die es heute begreifen, werden die Gewinner von morgen sein, auch ökonomisch.
Noch eine Bemerkung aus dem Publikum?
Wenn sonst keiner redet, muss ich es zweimal tun. Zwei Dinge. Erstens würde ich mich Ihrer Kritik an den Hoteliers nicht so sehr anschließen, die jetzt auf der Wellnesswelle mitreiten. Die tun einfach das, was die Kunden und Kundinnen von ihnen wollen. Die wollen Wellness. Im Grunde sind wir die Verrückten und nicht die Hoteliers, die das anbieten. Das muss man einfach mal klar sagen. Die haben da eine Marktlücke entdeckt, übernehmen sich dabei hoffnungslos finanziell und auch was den Geschmack angeht. Es ist fürchterlich, was die Wellnesswelle in Südtirol an ästhetischen Vergewaltigungen verbrochen hat. Das hat keine andere Mode im Tourismus vorher gemacht, wie jetzt diese Wellnesswelle. Das muss, Herr Meister, einfach einmal gesagt werden. Wir Einheimischen, ich habe inzwischen einen großen Freundeskreis, wenn wir Urlaub machen, dann fahren wir inzwischen in die Schweiz, weil wir dort verschont bleiben von Türmchen, Erkern und einem maßlosen Kitsch, der uns bis ins Schlafzimmer verfolgt. Einen anderen Appell oder eine andere Frage möchte ich in den Raum stellen und an Sie richten, Herr Meister. Wir kennen uns zumindest vom Hörensagen. Ich komme aus der Ökologiebewegung und ich habe eigentlich nie verstanden, warum es keinen Schulterschluss gegeben hat und gibt zwischen Ihnen als Tourismustreibenden und uns. Einfach deshalb, weil wir im Grunde das erhalten und schützen wollen, wovon Sie als allererste profitieren, nämlich genau davon. Wenn Südtirol in Zukunft attraktiv bleiben will, dann müssen wir unsere Naturlandschaft erhalten. Das ist ganz klar. Das, denke ich, muss heute wirklich niemand mehr erst beweisen und schwören. Und dann frage ich mich wirklich, warum Sie nicht an erster Front mit uns mitmarschieren und versuchen, das bisschen, das davon noch übrig ist, zu erhalten. Sie werden in 20 Jahren froh sein um jeden Fleck, den wir für Sie noch erkämpft haben.
Könnten Sie das noch ein bisschen konkretisieren? Wo sehen Sie die Gefahren oder wo sehen Sie die Sünden? Sie sprachen davon, dass Türmchen und Erkerchen, könnten Sie das noch ein bisschen konkretisieren?
Wenn Sie vielleicht morgen noch einen halben Tag Zeit haben, machen Sie mal eine Runde nach Dorftirol, nach Schenna, nach St. Ulrich in Gröden, nach Philanders, nach Feldurns ins Pustertal. Es ist fürchterlich und gleich fürchterlich überall. Früher hat man an Höfen, an Dächern, an der Struktur eines Hofes erkannt, in welchem Tal man sich befindet. Heute weiß man nicht, ob man auf der Lüneburger Heide oder sonst irgendwo ist. Und in Wirklichkeit wäre man in Südtirol.
Herr Meister.
Ja, erstens. Ich weiß nicht, was für Betriebe Sie kennen. Ich kenne einige Betriebe, ich kenne sie nicht alle. Wahrscheinlich kennen wir die gleichen. Nicht? Ich finde auch manche furchtbar. gebe ich Ihnen völlig recht, aber das ist eine Geschmackssache. Ich glaube, mir steht es überhaupt nicht zu, als Verband jemanden zu kritisieren, der in seinem Betrieb eine Wellnessanlage hineinbaut mit Kitchen-Wandbemalungen und. Wir kennen das alle. Das ist eine Geschmackssache, eine Kultursache und eine Geschmacksfrage. Und ich habe überhaupt keinen Einfluss drauf. Ich kann nicht einmal Einfluss drauf nehmen. Ich habe keine Chance darauf, Einfluss zu nehmen.
Aber Sie sind doch der Präsident des Verbandes.
Ja, glauben Sie wirklich, dass meine Mitglieder alle auf mich hochen? Ja, dann wäre ich nicht mehr Verbandspräsident, dann wäre ich wahrscheinlich Landeshauptmann. Aber das ist nicht so, das ist nicht so. Aber
vielleicht könnten Sie sich doch ein bisschen mehr durchsetzen.
Nein, ich glaube, das sind Phänomene, die Sie nicht aufhalten können. Das sind Geschichten, die haben wir nicht im Griff. Die haben wir nicht im Griff. Da ist freier Lauf und ich kann es nicht beeinflussen. Wir können es nicht beeinflussen. Es ist unmöglich. Und ich gebe Ihnen recht. Die Schweiz hat...
Aber entschuldigen Sie nochmal, Herr Meister. Sie könnten doch eine Veranstaltung zusammen mit dem Ökologischen Verband oder mit dem Naturschutzverband oder wie auch immer Sie sich nennen, anbieten für die Mitglieder, um mal nachzudenken über diese Probleme, die ja offenbar nicht nur von der Dame hier so gesehen werden.
Sicher kann man das machen, man kann viel machen, das ist nicht das Problem. Aber ich muss eher schauen, dass ich bei den Entscheidungsträgern die Hilfe finde. Ich glaube, man kann den Leuten nur ins Gewissen reden, etwas anderes können wir nicht tun.
Weil nein, aber Sie können Angebote, Sie können doch ein Angebot machen. Die Dame hat ja beklagt, dass sie noch nicht einmal zusammenarbeiten, dass sie nicht anhören.
Wir haben das Angebot nie gekriegt bis heute. Ich höre es heute zum ersten Mal. Also ich glaube nicht, dass sie uns einmal ein Angebot gemacht hat, mit uns darüber zu sprechen. Nicht? Also bei uns war bis jetzt noch nie jemand da. Wie gesagt, wir sind offen. Ist überhaupt kein Thema. Ich bin auch Ihrer Meinung, dass man grün schützen muss. Ich habe ja vorher die Zahlen genannt von verbauten Kubaturen. Uns nimmt man immer als großes Beispiel her, die Hotellerie, was aber nicht stimmt. Es stimmt einfach nicht. Es stimmt nicht, dass die Hotellerie der Zubetonierer von Südtirol ist. Es ist einfach nicht wahr. Es entspricht nicht der Wahrheit. Da sind andere Gewerbe, die weitaus zweimal so viel und dreimal so viel bauen wie wir. Deswegen, wir sind eher, lassen wir eine Branche weg. Ja, die Zahlen sind schwarz auf weiß, also die Zahlen lügen nicht.
Gut, der Gesprächsfaden ist hergestellt. Ich habe eine Wortmeldung da vorne und dann komme ich nach hinten. Oder umgekehrt, erst hinten, dann vorne. So, bitte Ihre Wortmeldung.
Ja, ich glaube einfach, das ganze Wellness, das ist ein gefährlicher Cocktail, ein sehr widersprüchlicher Cocktail, weil auf der einen Seite wird in einem Betrieb alles für Leib und Seele geboten, auf der anderen Seite sagt gerade Herr Meister, dass der Reichtum eigentlich in der Natur, im Wandern und so weiter ist. Und auf der einen Seite denke ich mir mal, was über Gastgewerbe und Tourismus alles verbaut wird, zugebaut wird und zerstört wird, widerspricht schon mal dieser Aussage. Und zum anderen, wenn ich denke an den enormen Energieverbrauch in den verschiedenen Hotels mit den Anlagen, mit den Swimmingpools mit und so weiter, also ich meine, da betreibt man wirklich einen Etikettenschwindel, man verkauft Wellness, weil es gerade Mode ist, aber man bekennt sich eigentlich nicht zu unserem Land und zu dem Reichtum in unserem Land. Und das finde ich irgendwo eine betrügerische Sache.
Mir ist ja völlig bewusst, dass ich jetzt in eine grüne Etage hineingeschwappt bin. Akzeptiere ich auch. Politisch grüne. Akzeptiere ich auch. Entschuldigung, die Dame hat das Betrug, hat uns als Betrüger hingestellt. Entschuldigung, ich lasse mich doch nicht als Betrüger hinstellen.
Aber wer Betrug sagt, ist ja nicht automatisch grün.
Nein.
Aber ist ja egal. Sie sind in eine Etage hineingeraten.
Ja, macht nichts. Ich kann mich schon wehren. Ich habe keine Angst davor. Ich bin überzeugt davon, dass wir das nicht im Griff haben. Wenn wir den Trend oder die ganze Hotellerie diesen Trend verpasst hätten, dann würde man uns heute den Vorwurf machen, ihr habt alles verschlafen. Das sagen Sie. Das kann man jetzt nicht nachvollziehen. Ich bin überzeugt, dass es Betriebe gibt, die das sehr gut machen sagen und auch einen ganz normalen Ausbau gehabt haben in ihrem Betrieb. Man darf nicht immer nur diese paar extremen Beispiele hernehmen. Und die finde ich auch extrem. Ich finde sie extrem. Ich finde auch die Bettenstrukturen unmöglich, wenn ich heute von Betrieben, ich kenne zwei Projekte, der eine hat für 400 Betten, zusätzlich 400 Betten Ausbau angefragt in seiner Gemeinde und der andere auch noch einmal für 500 Betten. Ich finde, solche Strukturen brauchen wir in Südtirol nicht. Das ist nicht unsere Welt. Das ist nicht unsere Welt, solche Größen von Betrieben. Und der Gast kommt auch nicht wegen diesen Betrieben dann her, sondern der sucht ganz was anderes, der Südtirol-Gast. Aber wie gesagt, wir haben es nicht im Griff. Wir sind auch nicht für diese Entwicklung, absolut nicht. Also ganz im Gegenteil. Also wir können uns gerne mal in aller Ruhe zusammensetzen und ein paar Thesen austauschen, bin ich sehr gerne bereit. Also ich bin weder von links noch von rechts noch von Mitte irgendwie infiziert. Ich bin offen für alle Vorschläge. Man muss nur einen vernünftigen Weg finden, auch der Entwicklung. Und die Entwicklung muss gestattet sein für die Betriebe. Denn wenn Sie heute schauen, ich möchte nicht in andere Branchen hineingehen, was das Tremonti-Gesetz in Südtirol oder in ganz Italien für einen Schaden hinterlassen hat. Sie brauchen nur die Landschaft in Bozen anzuschauen und in Brixen anzuschauen. Die ganzen Bürobauten, was gemacht worden sind unter diesem Tremonti-Etikett, die nicht mehr vermietbar sind oder so vermietbar sind, dass sie total unterm Wirtschaftswert überhaupt vermietet werden müssen, mit 3 Euro, 4 Euro eingerichtete Quadratmeter Büros vermietet werden, verpachtet werden, weil sie sonst nicht mehr weiterbringen. Überschuldet, verschuldet, eine Situation, die schlimm ist. Schlimm.
Wir haben Ihr Gesprächsangebot angehört und ich glaube, es kann auch angenommen werden. Eine weitere Wortmeldung.
Es ist Folgendes. Also vielleicht löst sich das Problem von selber, weil es ist ja zurzeit so, also wir sind jetzt gerade vom Eisacktal, also von Brixen reingefahren nach Bozen. Das Verkehrsaufkommen ist bei 20 Millionen LKWs im Jahr. Und wenn man jetzt sich vorstellt, dass die Gäste ja eigentlich durch das Eisacktal fahren und dieses Verkehrsaufkommen einmal sehen, dann werden sie sich irgendwann einmal denken, eigentlich da gehen wir jetzt nicht mehr in Urlaub, die Luft kann ja nicht mehr sauber sein. Und wenn sie dann in Richtung Meran fahren, bei der Monokultur von Äpfeln, werden sie sich auch denken, also der Boden kann ja nicht mehr wirklich fruchtbar sein. Ich denke mal, das Problem kann sich also in den nächsten Jahren auch von selber lösen.
Eine pessimistische Sichtweise. Ist es tatsächlich so, dass die Obstplantagen so zugenommen haben?
Die haben nicht zugenommen. Was zugenommen hat, sind die Wälder bei uns. Das also von den Zahlen her weiß ich. Also ich glaube nicht, dass die Obstplantagen zugenommen haben. Sind plus minus gleich geblieben. Über den Verkehr bin ich einverstanden. Wie wollen Sie es lösen? Ich bin einverstanden. Da müssen wir aber den Brenner-Basistunnel bauen und müssen alle LKWs zwingen, auf die Bahn zu gehen. Wenn Sie mir ein besseres Konzept bringen, bitte. Also ich habe... Bitte? Ja, das hat mit der Kostenwarte, deswegen werden Sie den Verkehr trotzdem nicht abwürgen können. Na, sicherlich nicht. Allein durch die Kostenwahrheit sicherlich nicht. Das glaube ich nicht. Da haben Sie halt vielleicht ein Drittel weniger LKWs. Aber das Problem haben Sie nicht gelöst, glaube ich. Deswegen, ich glaube schon, dass man da... Kostenwahrheit ist richtig. Die Transportkosten sind viel zu niedrig im Verhältnis zu zum Recht, also zu, entspricht nicht der Wahrheit, sagen wir so, ist richtig. Aber ich glaube nicht, dass sie durch die Kostenwahrheit allein das Problem lösen werden. Das glaube ich nicht.
Ja, wenn keine weiteren Wortmeldungen mehr sind, kommen wir so langsam zum Schluss. Ich habe 2 Ansagen zu machen. Ab Montag nächster Woche können die Fotos und die Audioaufnahme dieser Abendveranstaltung auf der Homepage der EURAG angesehen und abgerufen werden unter http://tower-eurag-edu. Das ist das Entscheidende. Tower, also nicht www, sondern tower-eurag-edu. Und auch der Newsletter der EURAG-Tower-Veranstaltungen kann dort abgerufen werden oder bestellt werden. Und außerdem die Publikation der Referenten, in diesem Fall von Christian Schneider, liegen in der EURAG-Library. Die Bibliothek ist von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr öffentlich zugänglich. Ich würde gerne zum Abschluss von Ihnen beiden noch ein Schlusswort hören, dass Sie vielleicht noch mal versuchen, eine Bilanz für sich zu ziehen. Wir haben ja gesprochen über die medizinischen Aspekte, die Versprechungen, die mit dem Begriff Wellness verbunden sind und zum Schluss eine heftige Diskussion um die ökologischen Veränderungen der Landschaft des Alpenraums gesprochen. Wenn Sie zu beiden Punkten vielleicht noch mal Ihr Fazit nennen könnten, was Sie aus diesem Abend mitnehmen. Vielleicht zunächst Herr Meister.
Also was Wellness betrifft, glaube ich auch, dass es für die Betriebe, die in den letzten paar Jahren draufgesprungen sind auf diese Welle, Ich glaube nicht, dass die ihre Früchte noch ernten können. Also ich glaube auch, dass die eine falsche Investition gemacht haben, bin ich auch überzeugt. Also ist eher rückläufig. Und einige wenige, die das seriös und gut machen, die werden mit Sicherheit darauf weitermachen können. Erfolgreich, gebe ich Ihnen wieder recht, Herr Schneider, werden die sein, auch die auf der medizinischen Seite was Gutes anbieten, was Seriöses anbieten. Das wird auch laufen. Der ganze ökologische Aspekt ist natürlich für uns ein sehr wichtiger. Wir sind keine Moralapostel, wir sind auch, ich glaube, man muss auch ein bisschen ehrlich sein. Wir kennen natürlich die negativen Auswirkungen, die der Tourismus in Südtirol auch mit sich bringt. Es gibt aber nicht nur den Tourismus, es gibt viele andere Branchen auch. Ich weiß nur nicht, wovon wir vielleicht morgen unsere Familien ernähren können, wenn wir das alles nicht mehr haben. Wir wollen die Monokultur nicht haben, den Tourismus wollen wir so auch nicht haben. Wovon leben wir dann? Also wenn Sie uns da eine Antwort geben könnten, dann wäre ich gern bereit umzusteigen. Ich verkaufe Ihnen auch mein Hotel, wenn Sie es gern haben möchten. Also ist kein Problem.
Aber was soll es denn kosten?
Bitte?
Was soll es denn kosten?
Na, Sie müssen mir ein Angebot machen. Dann reden wir weiter.
Beim Wein.
Aber die Sacke im Kopf, die Katze im Sack kaufen ist nie gut, deswegen vorher schauen und dann ein Angebot machen.
Ich komme.
Aber ich sage, das Ökologische ist für uns ein wichtiges Thema. Wir leben zum Teil sicherlich von der Natur und von der Umwelt, ist auch kein Thema. Aber wie gesagt, dass wir uns auch weiterentwickeln können und dürfen und müssen, das muss uns auch gestattet sein. Es ist immer nur die Frage, wie und in welcher Ausgeglichenheit. Und da muss man sich halt irgendwo treffen. Ich glaube, wir haben eine ganz schlimme Zeit hinter uns als Gastwirte. Sie sehen das vielleicht ein bisschen anders. Unter Benedikter Zeiten durften wir gar nichts machen. Und dann ist auf einmal die Öffnung gekommen und dann sind sie alle massiv, wissen Sie, ein totales Verbot, Prohibitionismus ist immer schlimm, in jeder Branche, in allen Aspekten. Denn dann springt jeder dann, sobald das gelockert wird, aufs Thema hinein. Und das war der Fehler. Man hätte nie sollen ein totales Bauverbot machen damals. Wir haben ja 20 Jahre ein totales totale Entwicklungsmöglichkeit gehabt. Keine mehr gehabt und das war ein Fehler von mir. Also man hätte immer eine kleine Entwicklungsmöglichkeit erlauben müssen und dürfen. Dann wäre dieser Effekt, weil die Leute hatten alle Angst, dann, jetzt, wenn ich es nicht gleich mache, da kommt wieder ein neues Gesetz, das mir wieder alles verbietet. Und das war die Angst bei unseren Leuten. Und deswegen mit Verboten geht es nicht. Ich glaube, es geht nur über einen vernünftigen Dialog, der nicht faule Kompromisse bringt, sondern wo man halt alle ein bisschen berücksichtigt, glaube ich. Und ich glaube, es ist auch möglich, wenn man das macht.
Ja, vielen Dank für diese Bilanz. Ihr Schlusswort, Christian Schneider.
Ja, da bin ich in einigen Punkten erstaunlicherweise mit Herrn Meister ziemlich einer Meinung. Also was mir heute Abend nochmal ganz deutlich geworden ist, ist, dass diese Diskussion über Wellen, es ist eigentlich bereits eine tote Diskussion, komischer Zustand. Wir haben den Höhepunkt der Wellnesswelle noch nicht erreicht. Das ist klar, das wird noch weitergehen mit bestimmten Tendenzen, über die wir vielleicht hinterher beim Wein so diskutieren können. Und gleichzeitig ist es bereits eine tote Diskussion. Es ist eigentlich schon die abgelebte Mode von morgen. Was man tun müsste, und wie gesagt, da sind wir erstaunlich d'accord, sind, denke ich, dass man Planungen macht, die in einem ganz anderen Maßstab geschehen müssen, als es bislang ist. Also was das wirklich Schlimme an diesen Tourismusplanungen ist die Kurzsichtigkeit und die Kurzfristigkeit. Also eine Region wie Südtirol hat für mich eigentlich alle Voraussetzungen dafür, dass man daraus sozusagen eine ökologische Musterregion machen kann, wo dann in der Tat aber Landwirtschaftsverbände, Hotellerie, Gastwirtschaft, Handwerk etc. zusammenarbeiten müssen, Politik und Wirtschaft zusammenarbeiten müssen. Das ist jetzt kein Mussolini-Experiment, wo man jetzt also dirigistisch was tut. Aber sozusagen dieses fürchterliche Patchwork von einzelnen Interessen, das muss ein bisschen aufgelöst werden, und zwar im Sinne der Region. Und das geht auch. Und das wird folgendermaßen gehen, dass nämlich jetzt nicht irgendwie große Kooperationen angestrebt werden, sondern dass einzelne Leute etwas anfangen werden in diesem Sinne, von dem ich gesprochen habe, dass sozusagen ökologische Projekte gestartet werden, und die werden sehr erfolgreich sein. Diese Ökologie wird eine Ökonomie aus sich gebären, die sich gewaschen hat. Und dann werden die anderen sagen, aha. Wünschenswert wäre natürlich aber, dass so ein Prozess vorbereitet wird und begleitet wird, in der Tat durch Dialog. Und naja, das wäre ja ein ganz schönes Resultat vom heutigen Abend, wenn das ein erster Punkt wäre, wo dann unterschiedliche Menschen miteinander reden.
In der Tat. Hinweis auf das nächste Science Café am nächsten Donnerstag, 20.30 Uhr, weibliche Sanduhr, wenn Frauen ein anderes Zeitgefühl haben. Der Abend wird jetzt fortgesetzt mit dem DJ Velociped. Ich darf mich bei unseren Gästen ganz, ganz herzlich bedanken und beim Auditorium für die lebhafte Diskussion. Und am Mikrofon verabschiedet sich und wünscht Ihnen einen schönen guten Abend, Winfried Göpfert.